Vor 3 Wochen bin ich nach Japan gereist, um meine beste Freundin Kameko zu besuchen. Ich hatte gerade Probleme mit einem Typen, mit dem ich ausgegangen war, Chat, der zum Stalker wurde, nachdem ich die Beziehung beendet hatte. Ich wollte einfach für eine Weile Abstand davon gewinnen. Noch wichtiger war, dass ich aufgeregt war, weil ich noch nie in diesem Land oder in vielen anderen gewesen war und sie seit ein paar Wochen nach unserem Universitätsabschluss, der fast 5 Jahre zurücklag, nicht mehr persönlich gesehen hatte. Sie hatte einige Jahre in Tokio gelebt, war aber in das Haus ihrer verstorbenen Großmutter aufs Land zurückgezogen, etwa 20 Kilometer von Osaka entfernt. Es war ein großes Haus, das seit Generationen in ihrer Familie war. Basierend auf den Fotos, die sie mir geschickt hatte, freute ich mich darauf, an einem so besonderen Ort zu bleiben. Sie holte mich vom Flughafen ab und nach einer überschwänglichen Begrüßung und ein paar Minuten angeregten Gesprächs gingen wir zu ihrem Auto. Sie schien genauso wie immer klug, witzig und voller Leben, aber ich kenne sie einfach zu gut. Ich konnte sehen, dass sie etwas beschäftigte, während wir durch die wunderschöne Landschaft fuhren und sie interessante Orte oder historische Stätten mit einer solchen Leichtigkeit beschrieb, dass ich mich fragte, ob sie manche Namen und Fakten einfach erfand. Innerlich musste ich bei der Vorstellung lachen, dass sie touristische Informationen erfinden könnte, aber als sie aufhörte, Dinge zu zeigen, fragte ich sie, ob alles in Ordnung sei. Sie sah mich mit einem nervösen Lächeln an. »Das machst du immer. Ja, alles ist okay, aber ich habe überlegt, wann ich dir von der einzigartigen Eigenschaft meines Hauses erzählen soll.« Ich lächelte, aber ich fühlte, wie das Lächeln angesichts ihres Tons verschwand. »Was meinst du?«
»Naja, du weißt ja, dass es ein altes Haus ist, oder?« Meine Urgroßeltern haben es vor über 100 Jahren gebaut und ich war selbst nie dort, solange meine Großmutter lebte.
Ich konnte sehen, dass sie Mut fasste und bevor ich etwas sagen konnte, sprach sie weiter.
Naja, das Haus ist ein bisschen, verflucht. Oder vielleicht auch nicht?
Ihre Stimme erhob sich am Ende, als wollte sie meine Bestätigung dafür haben. Ich zog eine Augenbraue hoch. Ich hatte erwartet, dass sie sagt, dass die Rohrleitungen kaputt oder die Elektrik defekt sei. Aber das? Und ein bisschen? Was sollte das bedeuten?
Ich meine damit, dass es kein Geist ist. Es ist ein Yokai. Und ich sehe, dass du keine Ahnung hast, was das ist.
Okay. Es ist ein Sammelbegriff für verschiedene Wesen und Geister im japanischen Volksglauben. Und anscheinend sind einige davon echt, denn ich habe einen. Ich fühlte mich desorientiert. Ich hätte gedacht, dass es ein Scherz war, aber Kameko hasste Scherze und ich sah, dass sie es ernst meinte. Ich überlegte, ob sie unter Drogen stand oder ein psychisches Problem hatte, aber das schien mir bei ihr unwahrscheinlich. Also beschloss ich mitzuspielen.
Okay, das ist seltsam. Was hast du denn für ein Ding? Kannst du es sehen?
Sie nickte langsam. Oh ja. Und es klingt viel gruseliger, als es ist. Es ist nur eine sehr große Spinne. Unerwartet brach ein Lachen aus meiner Kehle hervor. Verdammt, ich dachte, du meinst das ernst. Kameko runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf, während sie zwischen mir und der Straße hin und her blickte.
Bin ich auch. Und es ist eigentlich keine richtige Spinne. Zumindest keine normale. Aber sie ist ungefähr so groß wie... Naja... Wie Lassie aus dieser Serie. Sie ist so groß wie Lassie. Und sie lebt dort, seit das Haus gebaut wurde. Zumindest laut dem Brief, den meine Großmutter mir hinterlassen hat, als sie starb. Sie tut niemandem etwas und stört auch niemanden. Und die meiste Zeit bleibt sie außer Sichtweite. Manchmal kommt sie heraus, um fernzusehen, wenn ich den Fernseher anhabe. Sie mag Quizshows aus irgendeinem Grund. Aber das Beste ist, dass sie das Haus blitzblank hält. Ich blinzelte.
Deine geisterhafte Riesenspinne ist also eine Haushälterin. Sie warf mir eine Teardown einen Blick zu. Es ist kein Geist, sondern ein Yokai oder teils ein Geist oder was auch immer. Aber ja, sie putzt. Nie, wenn jemand zusieht und es muss magisch sein. Aber seit ich eingezogen bin, musste ich nichts mehr machen. Ich drehte mich im Sitz, um sie direkter anzusehen.
Okay, wo ist der Haken? Ist das ein Witz darüber, wie unordentlich ich bin? Ich verstehe es nicht. Sie seufzte. Ich weiß, wie das klingt, aber ich wollte nicht, dass du Angst bekommst, wenn du sie siehst. Du weißt, dass ich dich nie hierher eingeladen hätte, wenn ich nicht wirklich glauben würde, dass es sicher ist. Am Anfang war es auch komisch für mich. Jetzt sehe ich es wie ein seltsames Haustier, das nie stirbt. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber mir fiel nichts ein. Schließlich entschied ich, dass ich diese Seltsamkeit einfach ihren Lauf nehmen lassen musste. Also sagte ich okay und ließ mich wieder in den Sitz sinken. Als wir am Haus ankamen, war ich beeindruckt von seiner Schönheit. Es war auch sehr groß, besonders für japanische Verhältnisse. Wir gingen durch ein äußeres Tor und betraten einen sorgfältig gepflegten Garten. Ich machte eine Geste um mich herum und murmelte, »Spinne?« was mir einen wütenden Blick einbrachte, während Kameko meine Geste nachahmte und »Gärtner« murmelte. Ich lächelte und zuckte mit den Schultern, bevor wir eintraten. Das Innere des Hauses stellte das Äußere völlig in den Schatten. Es war makellos, aber das hätte ich von Kameko auch nicht anders erwartet. Es war außergewöhnlich sauber und ordentlich, ohne steril oder ungemütlich zu wirken. Ich sah mich um, glücklich dort zu sein, aber auch nervös, und fragte schließlich, wo es sei. Sie zuckte mit den Schultern und führte mich tiefer ins Haus. »Das ist schwer zu sagen. Es hält sich meistens zurück und kommt dir nie zu nahe, obwohl es nicht flüchtet, wenn du dich näherst. Theoretisch würde es dich wohl sogar anfassen lassen, aber ich habe das nie ausprobiert.« Sie lachte kurz. »Es fühlt sich so seltsam an, darüber mit jemand anderem zu sprechen.« Plötzlich blieb sie stehen, drehte sich um und gab mir eine schnelle Umarmung. »Ich bin so froh, dass du hier bist.« Erst am Abend, nach dem Abendessen, als wir uns im Wohnzimmer zum Fernsehen niedergelassen hatten, sah ich den Yokai. Ich nahm eine Bewegung aus dem Augenwinkel wahr und begann mich zu drehen, als mich das Wesen, das ich sah, erstarren ließ. Wenn überhaupt, hatte Kameko die Größe dieses Wesens unterschätzt. Es bewegte sich lautlos ins Zimmer und kletterte langsam eine Rückwand hinauf, bis es an der hohen Decke verweilte. Ich hörte Kamekos Stimme nahe an meinem Ohr. Sie sagte mir, ich solle atmen, dass alles in Ordnung sei und dass es nichts dagegen hätte, dass ich es ansah. Mit großer Mühe drehte ich den Kopf weiter und betrachtete seine dunkle Gestalt im flackernden Licht des Fernsehers. Es erinnerte mich ein wenig an eine Tarantel, aber es hatte große schwarze Augenpaare. Drei kleinere, die ein größeres umgaben, auf beiden Seiten seines Gesichts. Ich hatte das Gefühl, dass es mich für einen Moment ansah, bevor es sich wieder dem Fernseher zuwandte. Wäre es jemand anderes gewesen, wäre ich wohl sofort weggelaufen. Stattdessen verbrachte ich den nächsten Tag damit, Kameko zu überzeugen, dass es nicht sicher war, dort zu bleiben. Sie brauchte weitere zwei Tage, um mich davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung war. Schließlich gewann sie. Ich blieb weitere fünf Tage, hatte eine großartige Zeit und verabschiedete mich am Abreisetag sogar von der Spinne, als sie durch den Flur kroch. Sie sah mich noch einmal an, nickte leicht und setzte ihre seltsamen Geschäfte fort. Als ich nach Hause kam, wirkte die ganze Reise surreal. Ich war auch völlig erschöpft. Ich ließ meinen Koffer stehen, räumte ein bisschen Platz auf meiner unordentlichen Bettdecke frei und fiel in den Schlaf. Fünf Stunden später wachte ich auf und betrachtete die Klamottenberge, das schmutzige Geschirr im Spülbecken und das allgemeine Chaos, für das nur teilweise die Reisevorbereitungen verantwortlich waren. Ich ertappte mich bei dem Wunsch, eine geisterhafte Spinnenhaushälterin zu haben. Ich schüttelte den Gedanken ab und ging nach einem deprimierenden Blick in den Kühlschrank los, um eine Pizza zu holen. Als ich zurückkam, war alles blitzsauber. Ich verspürte eine Mischung aus Staunen und Schrecken. War die Spinne mir gefolgt? Dann sah ich meinen Bassmann-Koffer. Er war ordentlich an eine Wand gestellt und ausgeräumt worden. Als ich mich näherte, bemerkte ich jedoch noch einen kleinen Hügel im vorderen Fach. Der Reißverschluss war halb geöffnet und ich leuchtete mit der Taschenlampe meines Handys hinein. Dort lag ein Ei. Ein seltsames, schwarzes, lederartiges Ei. So groß wie ein großes Hühnerei. Seine Oberfläche glänzend mit ein paar grünlichen, matten Flecken. Selbst auf Distanz konnte ich sehen, dass es von innen geöffnet worden war und leer war. Ich rannte hinaus und rief Kameko an. Sie klang schläfrig, war aber sofort hellwach, als ich ihr erzählte, was ich gefunden hatte. Sie sagte, ihr Yokai sei noch da, vermutete aber, dass es Nachwuchs bekommen habe. Sie würde versuchen, mehr darüber herauszufinden, warnte mich aber, sehr vorsichtig zu sein, da nicht alle Yokai gleich seien und einige sehr gefährlich sein könnten. Ich überlegte, ein Hotelzimmer zu buchen, ging am Ende aber doch wieder hinein und versprach mir selbst, beim ersten Anzeichen von Ärger davonzulaufen. Als ich das Haus betrat, sah ich es. Es war auf halber Höhe der Wand im Flur und starrte mich mit 8 kleinen, dunkelblauen Augen an, die wie Saphire glänzten. Es war etwa so groß wie ein kleines Kätzchen, und sein Körper und seine Beine waren mit etwas bedeckt, das wie weißes Fell aussah. Am seltsamsten war jedoch sein Kopf, denn abgesehen von den Augen erinnerte er eher an den Kopf eines Wiesels als an den einer Spinne. Ich sah, wie es sein Maul zu einem zahnigen Gähnen öffnete, bevor es ein kleines, trillerndes Geräusch von sich gab, fast wie ein Gruß. Es war fast niedlich, was wahrscheinlich bedeutete, dass es mich töten und meinen Körper mit Eiern füllen würde. Ich bereute diesen Gedanken sofort und schluckte hart. »Sind wir okay?« Ich fühlte mich wie eine Idiotin, als ich mit einem kleinen Monster an meiner Wand sprach, aber die Worte kamen einfach heraus. Es nickte. »Werden wir hier zusammenleben und uns gut verstehen, ohne einander weh zu tun?« Ein weiteres Nicken. »Okay, großartig, denke ich. Versuchen wir es. Willkommen zu Hause.« Das Wesen gab einen Ton von sich, den ich als fröhliches Trillern interpretierte, und nickte, bevor es den Flur entlang verschwand. In den folgenden Tagen lief alles sehr gut. Es war natürlich weiterhin seltsam, aber ich hatte mich schnell daran gewöhnt und hatte keine ernsthaften Bedenken bis heute Morgen, als ich die Leiche im Gästezimmerschrank fand. Ich war hochgegangen, um einen Regenmantel aus dem Schrank zu holen, hatte jedoch Schwierigkeiten, die Tür zu öffnen. Als es schließlich gelang, sah ich den Körper eines Mannes, der ordentlich in Spinnweben eingewickelt auf dem Boden des Schranks saß. Ich schrie, aber bevor ich völlig in Panik geriet, fiel mir auf, dass der Mann eine schwarze Skimaske trug. Ich untersuchte ihn genauer, soweit es durch die Spinnweben möglich war. Er trug dunkle Kleidung und in seiner rechten Hand hielt er fest ein langes Abhäutemesser. Ich erkannte dieses Messer. Chad hatte es immer in seinem Truck gehabt, als wir noch zusammen waren. Ein Knoten bildete sich in meinem Magen. Mit einiger Anstrengung schaffte ich es, das Messer zu lösen und schnitt damit so viele Spinnweben weg, dass ich ihm die Maske abnehmen konnte. Chads Gesicht war eingefallen und bleich und seine Kehle war aufgerissen. Ich konnte nicht sagen, wie lange er schon dort war, aber ich hatte genug gesehen, um zu wissen, was passiert war. Ich schnappte mir meinen Regenmantel und verließ das Haus. Als ich später am Abend zurückkam, war keine Spur von ihm mehr zu sehen. Zum 10. Mal überlegte ich, die Polizei zu rufen. Aber was sollte ich sagen? Am Ende setzte ich mich einfach hin und schaltete den Fernseher ein. Es dauerte nur eine Minute, bis ich eine Quizshow gefunden hatte, die ich ansehen konnte. Das passierte, als ich in der Grundschule war, aber ich werde es nie vergessen. Ich wuchs in den Vororten von Tokio auf. Es war kein besonders schöner Ort. Wir lebten in einem Wohnblock, aber ich denke, das war damals alles, was wir uns leisten konnten. Das Gebäude war alt und etwas unsicher, aber es war unser Zuhause. Im Erdgeschoss befand sich tatsächlich ein chinesisches Restaurant, das keinen guten Ruf hatte. Ich hörte die Erwachsenen in meiner Familie und Umgebung gelegentlich über diesen Ort sprechen. Und sie hatten nie etwas Positives zu sagen. Sie sagten, es sei schmutzig. Und ehrlich gesagt sah es auch so aus. Aber das war nicht das Hauptproblem. Das Problem war der Sohn des Restaurantbesitzers. Er und ich waren ungefähr im selben Alter, beide in der Grundschule. Aber er ging nicht auf meine Schule. Eigentlich habe ich ihn, wenn ich darüber nachdenke, nie in einer Schuluniform gesehen. Er schien immer dasselbe T-Shirt und die kaputten Hosen zu tragen, die ich jeden Tag an ihm sah. Ich beobachtete auch, wie er andere Kinder aus der Gegend ärgerte, darunter einige mit Lernschwierigkeiten, und das störte mich wirklich. Einmal sah ich, wie er mit einem Stock eine Katze jagte und versuchte, sie zu schlagen. Von Anfang an hatte ich die schlechteste Meinung von diesem Jungen, und ehrlich gesagt hasste ich ihn. Er machte mich sehr unwohl. Und falls du ihn noch nicht hast, lass mich dir noch etwas erzählen. Eines Nachmittags nach der Schule spielte ich mit ein paar Freunden in der Nähe unseres Gebäudes. Wir waren zu viert. Plötzlich kam der Junge aus dem Restaurant mit seinem Stock auf uns zu. Ich bemerkte nicht, dass er auf mich zukam, bis ich spürte, wie er meinen Rock hochhob. Ich drehte mich überrascht um und meine Freunde standen sprachlos da. Ich stand diesem Jungen direkt gegenüber. Ich schrie ihn an und sagte so etwas wie, »Was glaubst du, was du da machst?« Er sah mir direkt in die Augen, ohne sich im Geringsten für das zu schämen, was er gerade getan hatte. Er wirkte nicht verlegen, sondern genervt von meiner Reaktion. Er machte dieses »Sch«-Geräusch, das wie ein Teskar klang. Ich wartete nicht darauf, dass er noch etwas sagte, sondern trat ihm mit aller Kraft gegen das Schienbein. Er fiel mit einem dumpfen Geräusch zu Boden und wimmerte vor Schmerz. Er sah mich an und ich erwartete, dass er wütend werden würde, aber stattdessen lächelte er. Und dieses Lächeln war unheimlich. In diesem Moment wusste ich, dass ich diesen Jungen um jeden Preis meiden musste. Wenn ich mit meinen Freunden draußen spielte und den Jungen aus dem Restaurant sah, tat ich alles, um ihm aus dem Weg zu gehen. Wir begannen sogar, uns in Gegenden weit weg von meinem Zuhause zu treffen, nur für den Fall, dass wir ihm begegnen würden. Doch dann tauchte er auch an anderen Orten auf. Er schien unseren Freundeskreis immer wieder zu finden, und natürlich liefen wir jedes Mal auseinander wie Tauben, wenn wir ihn sahen. Wir wollten einfach nicht in seiner Nähe sein. Manchmal schlich er sich an uns heran und versuchte, uns zu ärgern, meistens im Park. Alle Kinder wollten im Sommer im Park sein, und obwohl er dort war, wollte ich mir den Spaß mit meinen Freunden nicht verderben lassen. Nach einer Weile schien er uns in Ruhe zu lassen und sein eigenes Ding zu machen, also hörten wir auf, den Park zu meiden. Er ließ uns in Ruhe und wir ließen ihn in Ruhe. Wir liebten es, auf dieser Rutsche zu spielen. Es war keine gewöhnliche Rutsche. Sie war riesig, mit Tunneln, in denen man richtig schnell werden konnte, und das Ganze war wie ein Wal geformt. Wir fanden das total cool. Eines Tages, als wir ankamen und die Treppe zur Rutsche hochgingen, entdeckten wir 4 Flaschen Saft ganz oben. Unter den Flaschen lag ein zerrissenes Stück Papier mit einer Notiz darauf. Kostenlos, bitte nehmt sie. Die Handschrift war sehr schlecht. Einer meiner Freunde begann laut zu jubeln und rief Sachen wie, »Wow, wir kriegen was umsonst!« Aber ich war vorsichtig. Ich sagte ihnen, sie sollten aufpassen. Meine Eltern hatten mich immer davor gewarnt, Dinge von der Straße aufzuheben. Und das hier schien genau so eine Situation zu sein. Eine meiner Freundinnen, Alice, sagte etwas wie, »Worüber machst du dir Sorgen? Das ist doch für uns«, und griff nach einer Saftflasche. Meine anderen beiden Freunde taten es ihr gleich, und plötzlich fühlte ich mich wie ein Spielverderber, weil ich mich nicht anschloss. Jeder von ihnen nahm eine Flasche und fragte mich, »Bist du sicher, dass du keinen willst?« Alice sah mich genervt an, weil ich nicht mitmachte, während sie ihre Flasche öffnete. Sie war die Erste, die den Saft trank, warf den Kopf nach hinten und schluckte gierig. Sie schaffte etwa 3 große Schlucke, bevor es passierte. Sie beugte sich nach vorne und begann, den Saft auszuspucken oder eher zu erbrechen. Es war wie etwas aus dem Film Der Exorzist. Dann begann sie heftig zu husten, und wir alle lachten und sagten, »Das passiert, wenn man so schnell trinkt!« Aber es gab ein Problem. Sie hörte nicht auf zu husten. Wir sahen sie alle an und dachten gemeinsam, »Das ist viel Husten. Wann hört sie endlich auf?« Dann brach ich das Schweigen und fragte, »Geht es dir gut?« Sie antwortete nicht. Sie hustete und spuckte weiter. Es war nicht mehr lustig. Als ich sah, wie ihre Spucke auf den Boden fiel, bemerkte ich, dass sie braun war. Ich schaute genauer hin und sah, dass brauner Schaum aus den Mundwinkeln quoll. Etwas stimmte überhaupt nicht. Wir fingen an zu schreien, und Panik überkam uns wie eine Welle. Alle schrien wir Alice an und wollten, dass sie sagte, dass alles in Ordnung sei. Alice sah uns an, hielt sich die Brust. Und das Letzte, was wir von ihr hörten, war, »Heiß, heiß, Mama!« Während sie sich vor Schmerzen wand, kam eine ältere Frau, die uns weinend und schreiend sah, auf uns zu und fragte, was passiert sei. Alles, was wir ihr sagen konnten, war, dass Alice den Saft getrunken hatte, den wir oben auf der Rutsche gefunden hatten. Während wir erklärten, sahen wir, wie sich ein Ausdruck des Entsetzens auf ihrem Gesicht ausbreitete. Sie holte ein Klapphandy aus ihrer Tasche und rief einen Krankenwagen. Wir Mädchen konnten nichts anderes tun, als in Panik zu geraten. Mitten in diesem ganzen Chaos hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich drehte mich um und traf den Blick des Jungen aus dem Restaurant. Er hockte hinter ein paar Pflanzen im Park. Es war Sommer und das Gras war höher als gewöhnlich. Der Junge aus dem Restaurant war da, beobachtete unser Chaos und lächelte, als wäre er sehr zufrieden mit sich selbst. Meine anderen beiden Freundinnen und natürlich Alice bemerkten ihn nicht, aber ich schon. Als er merkte, dass ich ihn gesehen hatte, rannte er weg. Wenige Augenblicke später kam der Krankenwagen für Alice. Meine Eltern und die Sanitäter stellten mir sehr ernste Fragen, aber ich konnte nicht antworten. Alles war wie ein verschwommener Albtraum. Ich hatte solche Angst um meine Freundin, dass ich dachte, es könnte das letzte Mal sein, dass ich sie sah, als sie in diesem Krankenwagen davonfuhr. Glücklicherweise war es nicht so. Sie erholte sich und kam nach ein oder zwei Wochen zurück in die Schule. Später erfuhren wir, dass der Saft, den sie getrunken hatte, nicht nur Saft war. Er war mit Pestiziden gemischt. Niemand wusste, wer die Flaschen auf der Rutsche platziert hatte. Ich hörte oft Wörter wie zufällig und ohne Grund. Am Ende wurde die Person, die den vergifteten Saft dort hinterlassen hatte, nie gefasst. Aber ich wusste, wer es war. Ich konnte es nur nicht beweisen. Ich war ein Kind und wusste nicht, was ich tun konnte. Ich war einfach nur sehr froh, dass Alice wieder gesund und zurück in der Schule war. Gleichzeitig hatte ich ein wenig Angst, meine Vermutung auszusprechen, wer es gewesen war. Ich fürchtete, dass er versuchen würde, mir oder meinen Freunden wieder weh zu tun, wenn ich jemandem davon erzählte. Wir bekamen alle eine ernste Belehrung darüber, dass wir keine Dinge anfassen sollten, die uns nicht gehören, oder Geschenke von Fremden annehmen durften. Ein paar Monate später schloss oder zog das Restaurant im Erdgeschoss unseres Gebäudes weg. Ich weiß nicht genau, was geschah. Es wurde zu einem kleinen Supermarkt. Ich glaube, niemand vermisste dieses Restaurant oder diese Familie. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wohin der Junge ging. Ich weiß nur, dass er dort wahrscheinlich nicht aufgehört hat und irgendwo da draußen noch schlimmere Dinge tut, als Mädchen im Park zu vergiften. Dies geschah, als ich in Teilzeit in einem Ramen-Restaurant arbeitete. Ich bekam den Job, als ich etwa 16 Jahre alt war, während meiner frühen Jahre als Gymnasiastin. Das Ganze ereignete sich in meiner Heimatstadt Kota, in der Präfektur Sha. Das Ramen-Restaurant, in dem ich arbeitete, befand sich in einem Einkaufszentrum. Und ich arbeitete fast jedes Wochenende nach der Schule. Ich bediente Kunden und bediente die Kasse. Meine Schicht begann meist gegen 19 Uhr. Und an manchen Abenden arbeitete ich bis Mitternacht, um das Geschäft zu reinigen und abzuschließen. Gegenüber der Kasse gab es eine Reihe von Sitzplätzen für alle im Einkaufszentrum, die eine Pause brauchten. Diese Sitzgelegenheiten wurden von allen genutzt, nicht nur von den Gästen unseres Restaurants. Meine besondere Erfahrung ereignete sich ungefähr anderthalb Jahre, nachdem ich dort zu arbeiten begonnen hatte, also war ich damals 17 Jahre alt. Übrigens bin ich eine Frau. Eines Tages, während eines ruhigen Moments meiner Schicht, kamen mein Manager und ein Kollege zu mir und fragten: »Hey, hast du hier in der Gegend einen älteren Freund?« Ich war etwas verwirrt über diese Frage, antwortete aber schnell mit »Nein«, weil ich nicht wollte, dass man mir merkwürdige Fragen stellte. Sowohl mein Manager als auch mein Kollege schüttelten den Kopf, als wären sie entweder überrascht oder anderer Meinung. Ich war mir nicht sicher. Dann sagte mein Manager nur: »Aha, verstehe.« Ich hatte keine Ahnung, warum sie mich das gefragt hatten oder worauf sie hinaus wollten. Ich ging zurück zur Arbeit und vergaß das Ganze. Ein paar Wochen später kam mein Kollege auf mich zu und sagte: »Hey Erika, kannst du mal kurz zur Toilette gehen und wiederkommen?« Ich fand das merkwürdig und blieb zunächst einfach verwirrt stehen, bis mein Manager ebenfalls näher kam. Als ich fragte, warum ich das tun sollte, bekam ich keine klare Antwort. Der Manager meinte nur: »Schon okay, es ist nur ein Experiment. Kannst du schnell hin und zurück?« Ich tat, was sie verlangten, ging zur Toilette und kam zurück, auch wenn ich den Sinn des angeblichen Experiments nicht verstand. Als ich zurückkam, sah ich besorgte Blicke auf ihren Gesichtern. Mein Manager runzelte die Stirn und sagte: »Ich glaube, ein älterer Mann verfolgt dich.« Zuerst verstand ich nicht, was sie meinten. Wahrscheinlich, weil ich jung und ein bisschen naiv war, konnte ich nicht begreifen, warum ein älterer Mann mir folgen sollte. Also fragte ich nach. Beide warfen unauffällige Blicke in Richtung der Sitzreihe, und als ich ebenfalls hinsah, sah ich einen älteren Mann dort sitzen, der in unsere Richtung starrte. Als er bemerkte, dass ich ihn ansah, drehte er seinen Kopf weg. Ich hatte keine Ahnung, wer er war, aber ich fühlte mich ziemlich verängstigt. Er hatte uns eindeutig beobachtet. Ich fragte meine Kollegen, warum sie dachten, dass er mich verfolge. Ich meine, zählte es wirklich als Verfolgung, wenn er einfach draußen saß? Ich war mir nicht sicher und ließ sie erklären. Jedes Mal, wenn du im Dienst bist, setzt sich dieser Typ genau dorthin und starrt dich an. Wenn du den Laden verlässt oder zur Toilette gehst, steht er auch auf und folgt dir. Es sieht aus, als ob er dich belauert. Das machte mir Angst nicht auf die Art, wie es eine Geistergeschichte tun würde, sondern eher auf eine tief verstörende Weise. Menschen sind bekanntlich furchteinflößender als Geister. Ich sah ihn noch einmal an, um sicherzugehen, dass ich ihn nicht kannte. Und während ich sein Gesicht studierte, wurde mir klar, dass er ein völliger Fremder war. Diese Erkenntnis ließ mich innerlich seltsam fühlen, eine Mischung aus Ekel und Taubheit. Nachdem ich erfahren hatte, dass er mich beobachtet hatte, konnte ich es für den Rest meiner Schicht nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich verbrachte die Zeit damit, über meine Schulter zu schauen oder verstohlene Blicke in seine Richtung zu werfen, während ich versuchte, Augenkontakt zu vermeiden. Als meine Schicht an diesem Abend zu Ende war, begleiteten mich meine Kollegen ein Stück des Weges nach Hause, was ich sehr schätzte. Später, als ich allein war, schaute ich über meine Schulter und sah denselben Mann aus der Ferne hinter mir hergehen. Da wurde mir klar, dass ich tatsächlich gestalkt wurde. Ich schaffte es nach Hause, aber es war stressig. Ich wusste nicht, ob er einfach zufällig in dieselbe Richtung ging oder ob er mich wirklich verfolgte. Zunächst wollte ich mich nicht nur auf die Vermutungen meiner Kollegen verlassen, schließlich waren sie keine Detektive. Aber ich gab dem Mann den Vorteil des Zweifels. Meine Meinung änderte sich jedoch, als ich am nächsten Abend zur Arbeit ging. Der unheimliche Mann war wieder da, und irgendwann bemerkte ich, dass er unangenehm nah an der Toilette stand. Während meiner Pause ging ich zu einem nahegelegenen Convenience Store und stellte fest, dass er mir wieder folgte. Er sah, wie ich den Laden betrat, und zu meiner Überraschung verschwand er kurz darauf. Erleichtert darüber, dass ich ihm entkommen war, kehrte ich ins Restaurant zurück. Doch da war er wieder. Er saß auf den Sitzen gegenüber meinem Arbeitsplatz und ließ mich nicht aus den Augen. Ich bat meine Kollegen und den Manager, ihn in den nächsten Tagen im Auge zu behalten, da ich immer noch nicht wusste, was ich tun sollte. Gruseligerweise hörte ich später von einem Kollegen, dass der Stalker in denselben Convenience Store gegangen war, kurz nachdem ich ihn verlassen hatte, und genau die gleichen Dinge gekauft hatte wie ich. Angeblich interessierte er sich sogar für dieselben Zeitschriften, die ich durchgeblättert hatte. Alles begann sich zuzuspitzen. Es fühlte sich an, als wäre er von dem Moment an, in dem meine Schicht begann, bis zu dem Moment, in dem sie endete, immer da. Aber ich wusste nicht, wofür ich ihn hätte anzeigen können oder welche Probleme es mir bereiten würde, wenn ich es tat und nicht ernst genommen wurde. Ich war so verängstigt, dass ich begann, mich vor der Arbeit zu fürchten, die ich einst genossen hatte. Mein Manager schien zu bemerken, wie angespannt ich war, denn er reichte eine Beschwerde beim Sicherheitsdienst ein. Der Sicherheitsmann sprach den gruseligen Mann an und fragte: "Entschuldigen Sie, können Sie erklären, was Sie hier machen?" Er war nicht aggressiv, aber es zeigte Wirkung. Der Mann, sichtbar verlegen, ging schnell weg. Doch meine Erleichterung währte nur kurz. Am nächsten Tag war der Mann wieder da, starrte mich erneut an und folgte mir. Dieses Mal war mein Manager wütend. Er ging zum Sicherheitsdienst und verlangte, dass der Mann eine strenge Warnung erhielt und nicht zurückkommen durfte, sonst würde er die Polizei einschalten. Der Sicherheitsmann tat genau das. Wieder stand der Mann auf und ging, sichtlich beschämt. Ich hoffte, dass die Drohung einer Anzeige gewirkt hatte. Und zum ersten Mal seit langem hatte ich eine ruhige Schicht. Es war ein gutes Gefühl, zu den Sitzen zu schauen und sie leer zu sehen. Als meine Schicht an diesem Abend zu Ende war, ging ich zum Parkplatz, um mein Fahrrad zu holen. Es war dort immer dunkel, besonders nach einer Spätschicht. Als ich mein Fahrrad aufschloss und versuchte, es zu schieben, bewegte es sich nicht. Verwirrt schaute ich nach hinten, um zu sehen, ob das Rad irgendwo festhing, und da sah ich ihn. Mein Stalker stand da, hielt mein Fahrrad mit beiden Händen fest und verhinderte, dass ich wegfahren konnte. Es war furchterregend. Er schien aus dem Schatten aufgetaucht zu sein, und ich hatte nicht einmal bemerkt, dass er auf dem Parkplatz war. Ich war so verängstigt, dass ich keinen Ton herausbrachte. Ich versuchte, das Fahrrad erneut zu schieben, aber dieses Mal schwächer, da ich wusste, dass es nicht klappen würde. Dann hörte ich ihn etwas murmeln. Warum? Warum? Und in diesem Moment veränderte sich etwas in mir. Meine Angst verwandelte sich augenblicklich in Wut, und ich drehte mich um und schrie ihn an. Was glaubst du, was du da machst? Lass mein Fahrrad los. Seine Antwort überraschte mich. Warum? Warum hast du gesagt, dass du die Polizei rufen würdest? Was hast du dir dabei gedacht? Seine Worte machten mir noch mehr Angst und zeigten, wie egozentrisch und wahnhaft er war. Alles drehte sich um ihn, ohne Rücksicht darauf, wie sehr mich sein Verhalten belastet hatte. Ich schrie zurück: Du machst mir Angst! Lass mein Fahrrad los! Ich hoffte, ihn erneut beschämen zu können, da das zuvor funktioniert hatte, aber er schrie noch lauter. Ich habe dich nie angefasst. Meinst du das ernst? Willst du die Polizei rufen, nur weil ich dich angesehen habe? Viel Glück dabei. Sein Egoismus war erschreckend. Es kümmerte ihn nicht, wie seine Taten mich beeinflussten, alles drehte sich nur um ihn. Zum Glück hatten unsere Schreie die Aufmerksamkeit des Sicherheitsmanns des Einkaufszentrums geweckt, der zu uns rannte. Sobald der Stalker ihn sah, rannte er mit eingezogenem Schwanz davon. Nach diesem Vorfall bestand mein Chef darauf, dass es Polizeipatrouillen geben sollte, um sicherzustellen, dass der Mann, falls er wieder auftauchen sollte, auf die Behörden treffen würde. Selbst mit der Polizei in der Nähe konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass er jederzeit wieder auftauchen könnte. Ich wurde paranoid und fühlte mich nervös, wenn mich jemand auch nur ein paar Sekunden zu lange ansah. Letztendlich musste ich diesen Job aufgeben. Ich zog für mein Studium hunderte Kilometer weit weg und bin ehrlich gesagt froh, dass ich gegangen bin, bevor dieser Stalker wieder auftauchte. Es war der beste Job, den ich je hatte, auch wenn manche Schichten lang und spät waren. Aber was mich noch Jahre später beschäftigt, ist die Tatsache, dass er wütend auf mich war, weil ich sein Verhalten melden wollte. Es war ein Einblick in eine egozentrische Welt, in der ein Mann ohne Skrupel handelte. Er sagte das zu einem 17-jährigen Mädchen, das verängstigt und müde war, ständig von ihm verfolgt zu werden. Ich habe dich nie angefasst. Meinst du das ernst? Willst du die Polizei rufen, nur weil ich dich angesehen habe? Er wusste genau, was er tat. Er wusste, wann er verschwinden musste, wenn die Sicherheit kam, und wann er sich verstecken musste, wenn die Polizei auftauchte. Er wusste, wie er mich manipulieren konnte, damit ich dachte, dass ich falsch liegen würde, wenn ich ihn melden würde. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich unglaublich dankbar bin für die Menschen, die mir in dieser Situation geholfen haben. Ohne sie, wer weiß, was hätte passieren können. Ich habe einige ziemlich gruselige Erfahrungen in meinem Leben gemacht, und viele davon begleiten mich noch immer und tauchen wieder auf, wenn die Lichter ausgehen. Damit meine ich, dass ich im Grunde von ihrer Erinnerung heimgesucht werde. Eine Erfahrung sticht dabei besonders hervor. Ich erinnere mich, allein zu Hause gewesen zu sein und die Stimme einer Frau zu hören. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagte. Sie murmelte und schluchzte. Es war erschreckend, und ich rannte einfach aus dem Haus. Ein anderes Mal war ich ebenfalls allein zu Hause, und die Tür zum Wohnzimmer öffnete sich langsam von selbst. Ich stand sofort auf, um zu sehen, wer dort war, aber natürlich war niemand da. Ich weiß nicht, ob ich für das Paranormale empfänglich bin, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, kein Gläubiger zu sein. Dennoch ist das Paranormale nicht der Grund, warum ich heute hier bin. Ich möchte die gruseligste Erfahrung, die ich je gemacht habe, mit Ihnen teilen. Sie ereignete sich, als ich vor 3 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben in eine eigene Wohnung zog, um allein zu leben. Stellen Sie sich einen Raum vor, der nur das Nötigste enthält: Möbel und viele Pappkartons. Ich war zu müde zum Auspacken und dachte, dass ich das am nächsten Morgen erledigen würde. Nachdem ich meinen Sessel in den perfekten Winkel zum Fernseher gestellt hatte, ließ ich mich hineinfallen und entspannte mich. Ich muss eingeschlafen sein, denn plötzlich weckte mich ein seltsames Geräusch. Ich hörte Gelächter von der anderen Seite der Wohnzimmerwand. Ich hörte es nur einmal, oder zumindest glaube ich das. Also schrieb ich es meinem halben Schlafzustand zu. Ich maß dem keine große Bedeutung bei und ging ins Bett. Am nächsten Morgen, während ich das Frühstück zubereitete, hörte ich ein weiteres Geräusch von der gegenüberliegenden Wand des Wohnzimmers. Es war dasselbe Gelächter. Ein seltsamer Gedanke ging mir durch den Kopf. Lachte der Nachbar nebenan über mich? Ich muss Ihnen hier etwas Kontext geben. Wenn Sie an Gelächter denken, stellen Sie sich wahrscheinlich das Lachen aus einer Komödie vor, oder? Wie ein Live-Publikum, das über etwas Lustiges lacht. Aber dieses Lachen war nicht so. Es war nicht jemand, der über eine Fernsehsendung lachte. Es war absichtlich und verstörend, wie aus einem Horrorfilm. Fast wie der Joker. Es jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich hatte mich noch nicht bei meinen Nachbarn vorgestellt. Und da es in Japan üblich ist, sich bei einem Umzug vorzustellen, dachte ich, dass dies ein guter Zeitpunkt wäre. Zumindest wusste ich, dass der Typ nebenan zu Hause war, dem Gelächter nachzuurteilen. Und ich war mir sicher, dass es ein Mann war, dem Klang nachzuurteilen. Also ging ich hinaus und klingelte an der Tür. Ich wartete einen Moment, aber niemand öffnete. Gerade als ich aufgeben und wieder hineingehen wollte, kam einer der anderen Nachbarn aus seiner Wohnung. Es sah aus, als wäre er auf dem Weg zur Arbeit. "Dort hat schon lange niemand mehr gewohnt", sagte er. Wie Sie sich vorstellen können, war das seltsam zu hören, wenn man bedenkt, dass ich gerade jemanden nebenan hatte lachen hören. Ich stellte mich vor, behielt das mit dem Lachen aber für mich. Ich schrieb es einer weiteren paranormalen Begegnung zu. Großartig, dachte ich. Vertrau mir, direkt neben einer verfluchten Wohnung zu leben. Normalerweise hätte ich Angst bekommen und sofort ausziehen wollen, aber da ich schon frühere Begegnungen mit Geistern gehabt hatte, entschied ich mich durchzuhalten. Es passierte nicht viel mehr, außer dass ich dieses seltsame Lachen gelegentlich in den folgenden Tagen hörte. Wen kümmert ein bisschen Gelächter? Dachte ich. Nun, 3 Monate vergingen schnell, und abgesehen von dem gelegentlichen Lachen blieb alles ruhig. Doch dann, nach diesen 3 Monaten, begann ich ein neues Geräusch zu hören. Es war ein metallisches Klopfen, das von der Wohnzimmerwand kam. Das Lachen war eine Sache, aber Klopf- und Schlaggeräusche waren einfach zu viel. Ich dachte daran auszuziehen, aber ehrlich gesagt war ich zu faul, alles einzupacken und eine neue Wohnung zu suchen. Ich zögerte und gewöhnte mich schließlich an das Geräusch. Das Leben ging weiter und ich war mehr außerhalb der Wohnung als darin. An einem Wochenende, sei es ein Samstag oder Sonntag, regte mich das Geräusch so sehr auf, dass ich gegen die Wand trat, von der es kam. In meinem Kopf dachte ich, das bringt sowieso nichts. Einen Geist wird man mit einem Tritt gegen die Wand nicht stören. Aber ich trat trotzdem dagegen und war nicht darauf vorbereitet, was als nächstes passierte. Ich hörte eine markante männliche Stimme, die "Wow!" rief, gefolgt vom Geräusch eines lauten Aufpralls. Was zum Teufel geht hier vor? Dachte ich. Ich erstarrte. Ich hatte nicht erwartet, eine Reaktion von einem Geist zu provozieren. Dann traf mich die Realität. Occams Rasiermesser. Es gab keinen Geist nebenan. Vielleicht hatte jemand heimlich dort gewohnt, möglicherweise ein Hausbesetzer. Ich war nicht bereit, erneut zu klingeln, aber ich wusste, wen ich anrufen musste. Die Polizei. Ich rief die Polizei und sie kam schnell. Ich hörte, wie sie versucht, die Tür zu öffnen und hineinzukommen. Es gab Tumult. Ein hitziges Wortgefecht und einige Schreie. Es stellte sich heraus, dass tatsächlich jemand nebenan lebte. Später erfuhr ich, dass ein Mann mittleren Alters sich dort aufgehalten hatte, obwohl die Wohnung eigentlich leer stehen sollte. Offensichtlich stand er unter dem Einfluss illegaler Substanzen und als die Polizei einbrach, drehte er durch, trat um sich und schrie. Es stellte sich heraus, dass er der Sohn des Vermieters war. Sein Vater hatte ihm erlaubt, die Wohnung für was auch immer zu nutzen, da er mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Ich war wütend. Ich hatte Miete gezahlt, während dieser Typ nach Belieben ein- und ausging und wie ein Verrückter lachte. Dieses Lachen jagte mir zwar Schauer über den Rücken, aber es war nicht so erschreckend wie das, was ich später über das metallische Klopfen herausfand. Dieses Geräusch kam daher, dass er mit einem Küchenmesser auf die Gipswand zwischen unseren Wohnungen einstach. Es gab zahlreiche Löcher auf seiner Seite der Wand und es sah aus, als hätte er versucht, sich in mein Wohnzimmer durchzuarbeiten. Danach zog ich aus. Ich bekam meine Kaution zurück und wurde für ein paar Wochen Mietzahlung entschuldigt, was meiner Meinung nach das Mindeste war, was sie tun konnten. Obwohl ich schon Begegnungen mit dem Paranormalen hatte, ist die Angst, die ich fühle, wenn ich daran denke, wie dieser Mann die Wand zerstörte, unvergleichlich. Und es macht mir Angst, mir vorzustellen, was sein verdrehter, von Meth beeinflusster Plan gewesen sein könnte. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich im Kindergarten war. Es war eine schwierige Zeit in meinem Leben, aber ich werde dich nicht mit den Details langweilen. Kurz gesagt, ich landete bei meinem Vater. Als ich in der Grundschule war, lebten wir in einer Wohnung. Mein Vater war nicht reich und seine Familie auch nicht, aber ich würde auch nicht sagen, dass wir arm waren. Ich hatte das Gefühl, einen normalen Lebensstil zu führen. Das geschah, als ich in der 6. Klasse war, etwa im Alter von 11 Jahren. Nach der Schule hatte ich Volleyballtraining und ging danach normalerweise zu Fuß nach Hause. Ich bin übrigens ein Mädchen und normalerweise lief eine Freundin mit mir. Aber an diesem Tag war sie krank, also musste ich allein gehen. Ich verließ die Schule gegen 17 Uhr, später als gewöhnlich. Da es Winter war, war es bereits dunkel. Der Weg von der Schule zu unserer Wohnung dauerte etwa 25 Minuten und da wir in einer ländlichen Gegend lebten, gab es nicht viele Straßenlaternen. In diesem Alter hatte ich Angst, allein nach Hause zu gehen, also versuchte ich, so schnell wie möglich zu laufen, obwohl ich vom Training müde war. Ich hatte das Gefühl, ein ordentliches Tempo zu halten. Etwa 5 Minuten, nachdem ich losgegangen war, bemerkte ich einen Mann um die 30 Jahre, der hinter mir herging. Normalerweise wäre das tagsüber keine große Sache gewesen, aber da es dunkel war und ich allein war, wurde ich sehr nervös und mein Herz begann schneller zu schlagen. Was, wenn ich entführt werde wie in den Nachrichten? Dachte ich und fühlte mich paranoid. Ich beschleunigte meinen Schritt. Ich wusste nicht, ob es nur meine Fantasie war, aber es schien, als würde er ebenfalls schneller gehen, wenn ich schneller wurde. In unserem ländlichen Dorf sah man nach Einbruch der Dunkelheit kaum Menschen. Die meisten waren zu Hause und entspannten sich. Zumindest dachte ich das. Ich dachte immer wieder, dass, wenn mir etwas passieren würde, niemand da wäre, um mir zu helfen oder es überhaupt zu bemerken. Je mehr ich diese beängstigenden Gedanken zuließ, desto schneller ging ich. Ich war fast zu Hause, als ich an einer roten Ampel an der Kreuzung vor meiner Straße ankam. Ich nutzte die Gelegenheit, um hinter mich zu schauen. Der Mann, von dem ich dachte, dass er mir gefolgt war, war nicht mehr da. Und ich war erleichtert und dachte, ich hätte übertrieben. Ich verlangsamte mein Tempo auf meinen normalen Gehschritt. Ich überquerte die Straße und bog zu unserer Wohnung ab. Aber als ich ein letztes Mal zurückblickte, war der Mann wieder da und der Anblick von ihm ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Vor Angst begann ich zu rennen. Ich lief die Treppe zu unserer Wohnung hinauf, suchte hektisch in meiner Tasche nach den Schlüsseln und öffnete schnell die Tür, bevor ich hineinging. Wir wohnten im 2. Stock. Ich ging direkt in mein Zimmer und öffnete vorsichtig ein wenig die Vorhänge, um nach draußen zu schauen. Der Mann stand auf der Straße und starrte direkt zu mir hinauf. Ich war entsetzt und konnte meinen Blick nicht abwenden. Ich blieb dort stehen und beobachtete ihn, bis er langsam von unserem Gebäude wegging. Etwa 2 Stunden, nachdem der Mann gegangen war, kam mein Vater von der Arbeit nach Hause. Ich wollte ihm verzweifelt erzählen, was passiert war. Aber ich wollte ihn nicht beunruhigen. Er wirkte immer gestresst, also schwieg ich. 1 Monat verging und ich dachte oft an diesen Tag, aber es passierte nichts weiter, das mich ängstlich oder besorgt machte. Dann, etwa 2 Monate nach diesem Vorfall, an einem Sonntagmorgen gegen 8 Uhr, klingelte es an unserer Wohnungstür. Mein Vater machte sich gerade für die Arbeit fertig, also ging ich zur Tür und schaute durch den Türspion. Draußen standen zwei Männer im Anzug. Ich fragte sie, wer sie seien, und einer von ihnen sagte, sie seien vom Rathaus. Natürlich öffnete ich die Tür, und kaum hatte ich dies getan, stellte einer der Männer seinen Fuß in die Tür, um zu verhindern, dass ich sie schloss. Ich war erschrocken. »Wir sind hier, um ein schwieriges Gespräch mit deinem Vater zu führen«, sagte einer der Männer. »Ist er da?« Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also rief ich meinen Vater. Als er zur Tür kam, schien er die beiden Männer zu erkennen. Er drehte sich zu mir und sagte, »Geh in die Küche und warte dort.« Die Stimmung meines Vaters änderte sich sofort, als er die Männer sah. Ich wollte wissen, wer sie waren und warum sie mit ihm sprechen mussten, also blieb ich im Flur und lauschte. Ich kam nicht bis zur Küche, und mein Vater musste es bemerkt haben, denn er schlug den Männern vor. »Herren, wollen wir draußen sprechen?« Sie gingen hinaus, und mein Vater folgte ihnen und schloss die Tür hinter sich. Sie sprachen etwa eine Stunde lang, und ich konnte nichts hören. Als mein Vater schließlich zurückkam, war er still. Ich fragte ihn nach den Männern. »Waren diese Typen vom Rathaus?«, fragte ich. »Es ist nichts. Alles ist in Ordnung«, sagte er, und das war das Ende des Gesprächs. Er wollte nicht weiter darüber sprechen. 3 Tage später wachte ich wie gewohnt auf, um zur Schule zu gehen. Ich erwartete, meinen Vater zu sehen, wie er sich beeilte, sich für die Arbeit vorzubereiten, aber die Wohnung war ungewöhnlich ruhig. Ich rief ihn, aber es gab keine Antwort. Ich ging davon aus, dass er bereits zur Arbeit gegangen war, also schenkte ich dem keine große Bedeutung und ging zur Schule. An diesem Nachmittag kam ich nach Hause und wartete darauf, dass mein Vater zurückkehrte. 1 Stunde verging, dann 2, dann 3, aber er war immer noch nicht zu Hause. Um 21 Uhr suchte ich etwas zu essen im Kühlschrank, und nachdem ich mich mit einer schlechten Entschuldigung für ein Abendessen begnügt hatte, ging ich ins Bett, in der Hoffnung, dass am Morgen wieder alles normal sein würde. Aber als ich aufwachte, wusste ich schon, bevor ich das Bett verließ, dass mein Vater noch immer nicht zu Hause war. Die Wohnung fühlte sich zu still an. Ich erinnere mich, dass es Samstag war und keine Schule. Normalerweise schlafe ich am Wochenende gerne lange, aber ich konnte nicht ruhig schlafen, ohne zu wissen, wo mein Vater war. Gegen 7 Uhr morgens erhielt ich einen Anruf von meiner Tante, der Frau des Bruders meines Vaters. »Bist du in Ordnung? Ich hole dich jetzt ab«, sagte sie. Etwa 30 Minuten später kam sie und klingelte. Sie sagte mir, ich solle etwas Kleidung und Sachen einpacken, die ich für die Schule brauchte. Verwirrt tat ich, was sie sagte. Nachdem ich gepackt hatte, sagte sie mir, dass ich die Nacht bei ihr verbringen würde. Wir stiegen ins Auto und fuhren zu ihrem Haus. Als wir ankamen, sah ich meinen Onkel mit einem Glas Whisky sitzen. Er sah sehr ernst aus. Er war kahlköpfig, und wenn mein Vater all sein Haar verlieren würde, würden sie fast identisch aussehen. Er fasste sich kurz. Er sagte einfach, »Du wirst jetzt hier bleiben. Es tut mir leid, aber dein Vater wird nicht mehr nach Hause kommen. Du musst von hier aus zur Schule gehen.« Weinend und wütend fragte ich immer wieder, warum, und schließlich sagte er, »Es scheint, dass dein Vater sehr verschuldet war.« Mit den Tagen, Wochen und Monaten fügte ich zusammen, was passiert war. Mein Vater hatte mich mitten in der Nacht verlassen oder war von den Schuldeneintreibern mitgenommen worden. Ich bin sicher, dass der Mann, der mir an diesem Tag nach Hause gefolgt ist, ein Schuldeneintreiber war. Und auch die beiden Männer, die an der Tür vorgaben, vom Rathaus zu sein, waren ebenfalls Schuldeneintreiber. All das ist schon lange her. Ich habe meinen Vater seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ich fühle viele verschiedene Emotionen darüber, und ich bin mir nicht immer sicher, wie ich sie ausdrücken soll. Ich habe das Gerücht gehört, dass mein Vater jetzt behindert ist und in einer Einrichtung lebt. Aber es ist nur ein Gerücht. Selbst wenn ich wüsste, wo ich ihn finden könnte, bin ich mir nicht sicher, ob ich es tun würde. Normalerweise lese ich online Gruselgeschichten und wollte einfach meine teilen. Mein Vater verschwand mitten in der Nacht, als ich in der Grundschule war. Und selbst wenn ich wüsste, wo ich ihn finden könnte, bin ich mir nicht sicher, ob ich es tun würde. Ich besitze und betreibe eine Farm hier in der Nähe von Okuma, Japan. Sie wurde von meinem Großvater gegründet, der sie an meinen Vater weitergab. und dieser überließ sie mir. Ich hatte Karrierepläne und einen Job in den Vereinigten Staaten, aber als mein Vater in einem relativ jungen Alter starb, gab ich alles auf, um seinen Weg zu gehen. Es war sein letzter Wunsch, dass anstatt die Farm an eine andere Familie oder ein großes Unternehmen zu verkaufen, sein eigenes Blut sie weiterführen sollte, damit unser Name damit verbunden bleibt. Wie konnte ich dazu Nein sagen? Nun, ich konnte nicht, also bin ich hier. Nicht viele von euch sind vielleicht mit dem Namen Okuma vertraut, obwohl einige es vielleicht sind. Ich habe einige Amerikaner getroffen, die überraschend viel über die japanische Kultur und Geografie wissen. Aber es ist eine Präfektur mit einem sehr berühmten Namen, und sobald ich es euch sage, werdet ihr beginnen zu verstehen, warum meine Geschichte so erschreckend ist. Der Name der Präfektur, in der ich lebe, ist Fukushima. Es war der 11. März 2011, ein Tag, den ich nie vergessen werde. Es war am frühen Nachmittag, als wir das Zittern des Bodens spürten. Hier in Japan sind Erdbeben immer noch erschreckend, aber es ist etwas, woran wir uns mit der Zeit gewöhnen. Selbst der Tsunami war für uns nicht so schlimm, da wir weit von der Küste entfernt und in höher gelegenen Gebieten in den Städten sind, sodass das Wasser uns nicht erreichte. Wir sahen die Zerstörung im Fernsehen, und obwohl ich mich sehr schlecht für die Betroffenen fühlte, dachte ich, dass es unsere Farm offensichtlich nicht viel betreffen würde. Ich erinnere mich, dass ich von dem Kernkraftwerk hörte und wie einige Menschen, die in der Nähe lebten, evakuiert wurden. Aber im Fernsehen sagten sie zunächst, es sei nur eine Vorsichtsmaßnahme. Erst später gaben sie zu, dass es zu Kernschmelzen in den Reaktoren gekommen war und dass die Explosionen die Luft in der Umgebung kontaminiert hatten. Anfangs mussten nur ein paar tausend Menschen ihre Häuser verlassen. Dann waren es 10.000. Und bald mussten alle innerhalb eines Radius von 20 Kilometern um das Kernkraftwerk gehen, um sich nicht der Strahlung auszusetzen. Und das schloss mich ein. Als die Regierungsbeamten auf meiner Farm ankamen und mir sagten, ich solle gehen, weigerte ich mich. Ich konnte meine Pferde nicht im Stich lassen. Ich konnte einfach nicht. Ohne mich oder meine Arbeiter würden sie verhungern, alle 130. Die Männer sagten mir, dass ich, wenn ich nicht ginge, Gefahr laufen würde, Krebs zu bekommen oder Schlimmeres. Ich könnte Opfer der Strahlung werden und auf eine sehr schmerzhafte Weise sterben. Ich sagte ihnen, dass ich es vorziehen würde, den schlimmsten vorstellbaren Schmerz zu erleiden, als meinen Vater zu entehren, indem ich die Farm sterben lasse. Solange die Farm lebt, wird auch ein Teil meines Vaters und Großvaters leben. Wenn die Farm stirbt, sterben auch ihre Erben. Und das müssen Sie verstehen, ist für mich völlig inakzeptabel. Ich ging nicht von der Farm und ich habe auch keinen Krebs entwickelt, zumindest noch nicht. Aber es war unglaublich schmerzhaft, auf der Farm zu bleiben. Von meinen 130 Pferden sah ich, wie 90 in den folgenden 5 Jahren starben. Manchmal waren es 2 oder 3 in einer Nacht. Ich ging morgens hinaus, um sie zu überprüfen, und sah ihre leblosen Körper auf den Feldern oder in ihren Ställen liegen. Nach und nach ging die Sterberate zurück, bis nur noch eines pro Tag starb, dann eines pro Monat, bis nur noch die Überlebenden übrig waren. Man sagte mir, ich könnte eine Entschädigung für die Tote erhalten, aber nach so vielen begannen die Behörden zu zweifeln, dass alle durch die Strahlung verursacht wurden. Wir mussten beginnen, Obduktionen an den Körpern durchzuführen, um zu beweisen, dass sie tödliche Mengen an Cäsium in ihrer Haut und ihren Organen hatten. Manchmal sagten sie uns, dass es keine tödliche Dosis war und weigerten sich, uns zu bezahlen. Es war eine Sache, meine geliebten Tiere im Laufe der Zeit sterben zu sehen, aber dann von den gleichen Menschen, die anfangs so mitfühlend waren, als Lügner oder Betrüger bezeichnet zu werden. Das ist für mich der größte denkbare Affront. Einige meiner Pferde wurden in andere Farmen geschickt, um sie in Sicherheit zu bringen, und während die Strahlungswerte mit der Zeit sinken, hole ich sie nach und nach zurück. Tag für Tag erwacht die Farm wieder zum Leben, und ich werde niemals aufgeben, sie zu betreiben. Wenn es nötig ist, werde ich hier mit ihr sterben und an dem Ort begraben werden, wo meine Pferde begraben sind, direkt neben ihnen. In Japan nennen wir die Überlebenden der Atombomben Hibakusha. Aber wenn man ein weiteres chinesisches Schriftzeichen hinzufügt,
übrigens stammen die meisten unserer Buchstaben aus dem Chinesischen, wird das Wort zu einem, das jemandem der Strahlung ausgesetzt war, bedeutet. Ich weiß, dass mein Leiden nicht mit dem derjenigen vergleichbar ist, die in Hiroshima und Nagasaki gelitten haben, und ich behaupte nicht, dass ich dasselbe durchgemacht habe wie sie. Aber manchmal, wenn man bedenkt, wie wir vom Rest Japans behandelt werden, wie meine Produkte ständig auf Strahlung getestet werden, selbst wenn ich sicherstelle, dass sie zum Verzehr sicher sind, fühle ich manchmal auch, dass ich ein Hibakusha genannt werden könnte. Ich lebe seit fast 10 Jahren in Japan, nachdem ich mich hier zur Ruhe gesetzt habe, nachdem ich aus dem Militär ausgeschieden bin. Ich bin von der japanischen Kultur, der Küche und den Menschen hier begeistert. Aber ein weiterer großer Grund war, dass ich hier meine Frau kennengelernt habe. Da sie nicht bereit war, nach den USA zu ziehen, entschied ich mich, mich hier niederzulassen. Die Geschichte, die ich dir erzählen muss, gehört nicht direkt mir, sondern euch. Aber ich bin mir sicher, dass sie es nicht gerne schreiben würde. Und euer Englisch reicht nicht aus, um alles angemessen zu beschreiben. Ich versichere dir jedoch, dass ich ihre Einwilligung habe, die Geschichte zu erzählen, da sie genauso faszinierend wie erschreckend ist. Im Jahr 2002, als meine Frau etwa 10 Jahre alt war und in einem Ort namens Kokorakitoku lebte, sah sie eines Tages, wie das Auto ihres Nachbarn vorfuhr, und es schien, als würde er ein Mädchen vom Beifahrersitz ins Haus schleifen. Es war kein gewaltsamer Ruck, als würde sie sich wehren und schreien, sondern eher wie ein gereiztes Kind, das Ärger mit seinen Eltern hat oder so etwas. Trotzdem war es sehr beängstigend, einen Mann so mit einem kleinen Mädchen umgehen zu sehen. Die Erziehung in Japan kann sehr hart sein, und Mädchen wie meine Frau wurden beigebracht, dass der Vater immer recht hat, egal was passiert. Also, obwohl sie es sehr verstörend fand, hielt sie es nicht für ihre Angelegenheit und sagte nichts dazu. Ein paar Tage später sah sie das gleiche Mädchen flüchten. Diesmal schien sie misshandelt worden zu sein. Sie rannte die Straße hinunter, hatte zerzaustes Haar und war halbnackt. Es war damals, als meine Frau wusste, dass etwas sehr, sehr falsch lief. Sie erzählte alles ihrer Mutter, versuchte ihr zu sagen, dass sie glaubte, dass etwas wirklich Schlimmes in diesem Haus passierte. Und tatsächlich geschah dort etwas Schreckliches. Eine der schlimmsten Dinge, die ich je gehört habe. Der Nachbar stellte sich als ein Mann namens Futoshi Matsunaga heraus. Und ich schwöre bei Gott, dieser Mann war der Teufel in Person. Er erpresste einmal einen Mann, damit er zu ihm zog, weil dieser Mann ein Verbrecher war, der nie für seine Verbrechen gefasst wurde. Futoshi sagte ihm, er würde zur Polizei gehen und ihn anzeigen, wenn er nicht tat, was er sagte. Sobald der Mann zog, quälte er ihn praktisch bis zum Tod mit Elektroschocks. Einmal zwang er ihn, seine eigenen Exkremente zu essen. Bald langweilte er sich jedoch damit, das alles selbst zu tun, und begann auch das Mädchen des Mannes zu quälen. Ich hörte, dass er sie gezwungen hat, ihren eigenen Vater so fest zu beißen, dass Blut floss. Und an einem anderen Tag zwang er sie, ihren Vater so stark zu elektrisieren, dass sein Herz stehen blieb und er starb. Danach zwang er das Mädchen, den Körper ihres Vaters mit einem Hammer zu zerschmettern, bevor er die Überreste ins Meer warf. Dann hielt er das Mädchen des Mannes praktisch mit der gleichen Taktik gefangen. Tu, was ich sage, oder ich sage der Polizei, was du getan hast. Das Mädchen glaubte auch, dass sie ins Gefängnis kommen würde, da er sie überzeugt hatte, dass sie ihren eigenen Vater getötet hatte, was, nehme ich an, wahr war. Ich verstehe, warum sie so vor Angst vor ihm zitterte. Jedenfalls begegnete Futoshi schließlich einer Freundin einer seiner Opfer, interessierte sich für sie und beschloss, sie zu seiner nächsten Opfer zu machen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber er endete damit, sie zu erpressen oder zu betrügen, um Zehntausende von Dollar zu bekommen. Dann quälte er praktisch jahrelang physisch und psychisch die Frau und ihre Tochter, bis die Frau schließlich vom zweiten Stock ihres Hauses sprang. Manche glauben, es sei ein Suizidversuch, andere sagen, es sei ein Fluchtversuch, aber das Ergebnis war, dass die Frau in eine psychiatrische Anstalt kam. Während all dem hatte Futoshi eine Komplizin namens Junko. Nachdem die beiden ersten schrecklichen Dinge passierten,
versuchte Junko zu fliehen. Um sie zurückzuholen, simulierte Futoshi seinen eigenen Tod, indem er einen Selbstmord vortäuschte. Keine Ahnung, wie jemand das macht, vielleicht durch einen Telefonanruf oder so, damit sie nicht sehen konnte, was er tat. Aber es funktionierte, denn Junko kehrte schließlich zurück in das Haus, wo sie erneut gefangen gehalten wurde. Die Familie von Junko versuchte dann, sie zu retten, und irgendwie hielt Futoshi auch sie gefangen und nutzte sie praktisch, um all seine bösen Taten zu finanzieren. Nachdem eine große Familienkrise stattfand, zwang Futoshi Junko, ihren eigenen Vater bis zum Tod zu elektrisieren, genau wie er es mit seiner ersten Opfer gemacht hatte. Dann überzeugte er den Bruder und die Schwester von Junko, dass sie sich gegenseitig töten sollten, und sperrte einen von ihnen in ein Zimmer, wo er verhungern ließ. Kurzer Hinweis: Ich weiß, dass all das völlig verrückt und übertrieben klingt, aber es ist wahr. Du kannst es recherchieren, wenn du möchtest, und es steht alles in Medienartikeln, obwohl es offensichtlich nicht viele erschreckende Details gibt und praktisch niemand außer Futoshi wirklich weiß, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass er je darüber gesprochen hat. Trotzdem manipulierte Futoshi praktisch die ganze Familie, damit sie sich gegenseitig töteten, und zwang sie dann, die Überreste in riesigen Kesseln zu kochen, bevor er sie ins Meer warf. Währenddessen hielt er die Tochter des ersten Mannes gefangen, und es war sie, die meine Frau an jenem Tag fliehen sah. Wenn man mich fragt, ist das Mädchen, das geflohen ist, praktisch eine Heldin, weil sie es ohne ihre Überlebensinstinkte und ihren Willen nicht geschafft hätte, diesen Typen jahrelang davon abzuhalten, weiter zu morden. Selbst nachdem er praktisch die Familie ausgelöscht hatte, betrog er weiterhin Menschen aus und überzeugte deren Kinder, bei ihm zu leben. Man sagt, er habe Drogen oder Hypnose verwendet, um Menschen dazu zu bringen, sich gegenseitig zu töten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was sonst eine ganze Familie dazu bringen könnte, sich auf diese Weise gegeneinander zu wenden. Vielleicht ist es wahr.